Oh, das bin ja ich.
Dancing in the
moonlight. Mach du, sing einfach mal weiter. Ich starte so ein bisschen in den Hintergrund. Moonlight ist das allseits hochgelobte Drama vom bis dato ja ziemlich unbekannten Regisseur Barry Jenkins.
Fang nochmal an, glaube ich.
Nö, jetzt mach ich mal weiter.
Es wird diesem Film nicht ganz gerecht, glaube ich, was wir hier machen.
Okay.
Hallo und herzlich willkommen zum 138. Pencast Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe arbeiten wir uns erst weiter durch den erstaunlich angenehmen Oscarsumpf und besprechen die bester Film-Nominierung Moonlight von Barry Jenkins, bevor wir uns dann aber doch eine wohlverdiente Dramapause gönnen mit dem Indie-Arthouse-Horrorstreifen The Eyes of My Mother. Mein Name ist Malte Springer und ich spreche diese Woche mit dem wunderschönen Rosenkavalier Horst Lukas Diesse.
Oh, schönen guten Tag.
Sowie dem grazilen weißen Schwan der Liebe, Max Ole von Raison. Hallo.
Ja, hallo. Hallo Malte.
Ich dachte mir, weil ich euch sonst immer disse, gebe ich euch diesmal schöne Komplimente am Anfang. Aber ja.
Es ist ja auch Valentinstag jetzt am Dienstag, ne? Liegt es daran vielleicht? Willst du uns, dass du uns hier so umschmeichelst?
Ja, eigentlich will ich euch dazu bringen, dass ihr mir alle bei meinem Umzug helft. Der wird nämlich auch Dienstag stattfinden. Ich dachte mir, mit ein paar Komplimenten ist vielleicht ein ganz guter Anfang, weil auch tatsächlich alle anderen abgesagt haben. Ist schön, aus einer Stadt rauszuziehen und auf deine Goodbye-Message am Ende antworten null Leute.
Ja, das hat mich einiges gekostet, dass die Leute da die Füße stillhalten, aber es war es mir wert.
Ja, Malte, gute Verrichtung wünsche ich. Ich kann dir wirklich leider wirklich nicht helfen, ich bin nicht vor Ort. Aber trotzdem schönen Gruß, du Rosenkavalier.
Ja, du kannst ja nach Leipzig kommen vielleicht und mir meine Waschmaschine in vier.
Ja, naja.
Wir haben ja wirklich sehr viele Dramen jetzt einfach besprochen, eigentlich dieses Jahr fast nur. Klar, auch mal ein paar so Genre-Filme, vielleicht auch mal ein Kriegsdrama oder was auch immer. Aber man spürt dann auch, obwohl die Filme alle gut waren, schon so einen leichten Overload, oder ich zumindest. Oder ich hatte jetzt schon auch mal wieder Bock, einfach mal so was ganz anderes zu machen, wo es nicht irgendwie um die ganz großen, schweren Themen geht, oder?
Ja,
hatte ich vorher auch.
Weiß ich nicht, ob das so der Plan, ob der so aufgegangen ist, das werden wir nachher noch besprechen. Prinzipiell, ja, so ein bisschen Übersättigung des Dramas sicher, aber wenn ich zum Beispiel ein Jahr zurückdenke, wo wir übersättigt waren an schlechten Biopics und jetzt sind es eigentlich alles gute bis mittelgute Dramen, so nehme ich doch eigentlich dieses Jahr lieber als letztes. Aber könnte mal wieder ein witziger Film oder
ja,
so.
Ja, das wäre wirklich gut. Mal was Leichtherziges, Leichtfüßiges, was Nettes wäre mal wieder schön. Gut, wir hatten Hidden Figures, aber das ist ja trotzdem noch, ist auch so Histo-Biopic. Aber ich fand jetzt auch, es könnte mal wieder so ein bisschen was fürs Herze kommen. Wir hatten ja auch diese Woche wieder so ein bisschen schwere Kost. Aber ob das trotzdem genießbar war, werden wir dann noch feststellen müssen, ne?
Das Rätsel werden wir nachher noch lösen. Aber ich freue mich schon auf nächste Woche, wo wir höchstwahrscheinlich Train to Busan besprechen werden.
Koreanische, viel beworbene Filme,
den jeder kennt.
Zombie-Film, ja. Zombies im Zug und ordentlich Geschnetzel. Das wird geil. Aber ich würde sagen, wir kommen erstmal zur Hörerpost.
Gnädiger Herrscher. Das Volk hat mich auserwählt, euer Durchlaucht ein Anliegen vorzubringen.
So sprechet denn. Sprechet.
Es herrscht in weiten Kreisen die Meinung, dass Sie in der gestrigen Vernehmung den Fürst von Fernsehserie vorschnell verurteilt haben.
Ruhe. 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 Ich bin ganz Ohr.
Es heißt, Sie hätten seine Verteidigungsrede bereits nach einem Satz abgebrochen und ihn daraufhin lebenslänglich einkerkern lassen.
Na und?
Aber das ist doch ungerecht. Also ich habe vernommen, die Rede wäre gegen Ende nochmal total spannend geworden. Echt jetzt?
Wenn Sie Fürst von Fernsehserie so toll finden, warum heiraten Sie ihn dann nicht? In den Kerker mit ihm.
Hm.
Ja, auf meine Nachfrage hin tatsächlich hat uns unser liebster Ingolstädter Thilo dann tatsächlich noch die zweite Mail geschrieben. Er schreibt, ja, wie von Malte gefordert, / erbeten. Danke der Nachfrage. Wie war die Jugend mit dem französischen Autorenkino in Ingolstadt? Keine Ahnung, ich bin Kieler. Mit weiterer Geschichte in Hannover und München, Ingolstadt habe ich mir Gott sei Dank weder wegen des FCI noch wegen Audi ausgesucht. Das waren eher Frau und Kinder. Ja, Ingolstadt ist also als Insider-Info eher mein Altersruhesitz. Ja, das ist doch nicht schlecht.
Ja, das ist so eine nette Antwort. Ja, schön, dass er direkt auf die Schanzer und Audi eingegangen ist. Wäre natürlich auch meine nächste Frage gewesen. Hätte aber so spart er sich die Mail nächste Woche dann.
Naja, wieso? Also ich habe da jetzt schon noch mal eine Frage. Also seine Frau und Kinder wollten wegen dem FCI unbedingt nach Ingolstadt. Oder habe ich das jetzt nicht verstanden? Ja, hab ich auch so verstanden.
Wahrscheinlich, ja. Stammplätze auf der Südtribüne. Naja, er schreibt weiter, das Autorenkino hat mich damals eher heimgesucht. Die Spitzenklöpplerin war der erste Film, den ich von Isabelle Huppert sah. Aha. Rette sich, wer kann, und Der Saustall war schon interessanter, aber es gilt wie immer, wir hatten ja nix. Und der liefert noch eine These nach. These, das französische Autorenkino der 70er und 80er Jahre war so einschläfernd dominant wie das heutige Superheldenkino. Ach, by the way, zur heutigen Off-Duty-Folge, klasse, alles steht Kopf, Teil 2, Hotte wird verbeamtet. Ja, da muss ich ja gleich mal beichten, dass ich noch gar nicht die Zeit gefunden habe, mir deine kurze Geschichte anzuhören, aber immerhin mal Feedback dazu bekommen, freut dich das?
Ja, freut mich sehr. Auch auf Twitter ein bisschen Feedback gekriegt, war auch gut. Du hast die, glaube ich, schon mal gelesen irgendwann.
Ah, das ist gut möglich, ja. Aber vielleicht im Stichwort nochmal französisches Autorenkino. Könnte sich ja auch mal wieder so ein Genre-Cast anbieten, ne? So ein Special-Cast. Den hatten wir dieses Jahr auch noch nicht. Wird auch mal wieder Zeit, wenn wir jetzt das Pflichtprogramm irgendwann abgearbeitet haben. Fände ich mal interessant, weil da muss ich wirklich sagen, kenne ich genau gar nichts.
Ja, also, ich kenne da, glaube ich, nur Alpha 60 oder so, was irgend so ein, auch von Godard so ein Film ist, den ich durch Zufall mal gesehen habe als Kind und den neulich auf dem Dachboden meiner Eltern als Video wiedergefunden habe und gemerkt habe, hey, also ich habe mit 8 schon einen Film von Godard gesehen, wusste es nicht.
Kein Wunder, dass du einen Film-Podcast machst.
Jetzt. Ja, kein Wunder, dass ich kein Geld habe. Ja, aber wäre ich auch für mal so ein Special-Cast, wäre doch eigentlich geil. Ja. Könnte man ein bisschen sein Wissen auffrischen, beziehungsweise sich überhaupt mal welches aneignen, wäre eigentlich gut, glaube ich, ja.
Ist ja auch eine Form von auffrischen, schön, wenn man... Also
irgendwie. Wenn man sich nie geduscht hat, ist es ja auch einmal waschen auch eine Auffrischung.
Ja, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Wir haben noch eine zweite Mail bekommen. Wir haben ja nach Feedback aufgerufen zu L und haben jetzt von Maxi mal wieder, wird langsam peinlich, aber trotzdem von Maxi eine Mail gekriegt. Betitelt L, mein kein Feedback. Das ist doch auch mal interessant. Und sie schreibt, hallo nochmal, sorry, aber ich muss euch direkt nochmal schreiben. Diesmal aber nicht bei Twitter. Jetzt habe ich mir doch länger Gedanken gemacht nach der letzten Folge und hätte mir gerne L angeschaut und euch ein weibliches Feedback gegeben. Aber vielleicht tut das ja eine andere Hörerin, denn ich kann mir den Film, glaube ich, nicht geben. Und ich sag euch auch, warum. Die Mail ist ein bisschen länger, aber ich fand sie aber sehr interessant. Deswegen werde ich sie jetzt auch in voller Länge vorlesen. Je älter ich werde und je mehr rund um eine Vergewaltigung gestrickte Stories ich in Filmen und Serien so mitbekomme, desto mehr gehen mir diese Rape and Revenge Geschichten auch auf die Nerven. Nicht nur, aber auch, weil diese Stories unheimlich oft von Männern geschrieben und verfilmt werden. In unserem Podcast Feuer und Brot kennt ihr ja, Folge 8, haben wir auch darüber gesprochen, dass Vergewaltigung oft als spannender Plot bzw. Ausgangspunkt für einen Charakter genutzt wird. Und danach klingt es für mich auch, wie er L beschreibt. Lass uns doch mal vorstellen, wie es wäre, wenn eine Frau vergewaltigt wird und nicht zur Polizei geht, ganz ruhig bleibt und sich dann, ja, mit eisiger Miene und neu gewonnener Abgebrühtheit oder Badass-Attitude durch den Film bewegt und vielleicht, das weiß ich ja nun nicht, habe es ja nicht gesehen, dann noch grausame oder zumindest kalte Rache übt. Das kann man natürlich machen, ist ja auch schon mal ein guter Film bei rausgekommen, zum Beispiel Verblendung. Mhm. Trotzdem geht es mir auf die Nerven und man tut damit vor allem so, als sei das eine ganz neue Vision. Dabei gibt es das Genre Frau wird vergewaltigt und rächt sich mindestens genauso lange wie Mann verliert alles und rastet aus. Und es ist für mich oft, gerade wenn aus männlicher Hand, stammend ärgerlich, weil ich mir immer wieder denke, wenn dir sowas passiert, dann ist das keine Bagatelle, kein sexuelles Abenteuer, was sich noch ein bisschen französisch kühl und zur Eiskönigin werden lässt, sondern es ist wohl doch für die meisten Menschen, Männer wie Frauen, in erster Linie großes Leid und Trauma und führt wohl nicht dazu, dass die sich einen Baseballschläger schnappen und alles niederknüppeln und dann wie Khaleesi in Game of Thrones als Mother of Dragons aus der Asche steigen. Naja, deshalb werde ich mir L nicht anschauen und lieber einen kleinen Rant an euch schreiben und vielleicht ist mein Sehr Punkt gut. ja trotzdem angekommen. Bis bald mal wieder, liebsten Gruß, Die Maxi.
Ja, vielen lieben Dank an Maxi erstmal. Und ich finde, kann man auf jeden Fall so machen. Finde ich vollkommen legitim zu sagen, nö, diese Art von Story muss ich nicht nochmal sehen, habe ich keinen Bock drauf. Und ich find's witzig, dass du Verblendung ansprichst, weil an dem hat mich dieser Film auch erinnert. Ein bisschen. Insofern, ja, finde ich absolut legitim. Und ja, weiß ich nicht. Rants man immer gerne. Ja, einfach immer gerne.
Ja, Rants sind per natürlich E-Mail immer sowieso. Gut.
Ach, Rant ist ja aber auch stimmt. so ein bisschen, weiß ich nicht, indifferenter Begriff. Also man kann, es ist ja völlig valide, zu sagen, weshalb einem etwas nicht gefällt oder man damit nichts zu tun haben möchte. Ich weiß nicht, Rant wird ja häufig so betitelt, oder man betitelt damit doch meistens Sachen, wo Leute überspitzt irgendwas oder polemisieren, oder? Meint man,
ja,
und das fand ich jetzt eigentlich auch gar nicht so. Und ich finde auch die Punkte, die jetzt Maxi uns geschrieben hat, und danke für die Mail, vollkommen nachvollziehbar. Ja. So. Und ich finde sowieso, ich meine, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, ich finde sowieso so alles bis hin zu Vergewaltigungswitz, ich finde das für mich ist das ein ganz schwieriges Thema, keine Ahnung. Ich an sich, wenn ich könnte, diesen Filmcast nicht machen müsste und gefangen wäre in dieser Schleife, Woche für Woche, würde ich mir solche Filme auch einfach nicht mehr angucken. Ich würde mir schön alle Filme von Danny Glover und Mel Gibson angucken und dann wäre die Welt in Ordnung. Nee, Malte, sag mal was.
Ja, gut, man könnte jetzt natürlich sagen, du schreibst über einen Film, hast ihn aber gar nicht geguckt. Ist doch kacke, ich meine, das würden wir ja auch nie machen. Zum Beispiel ein Segment über einen Film, den wir gar nicht gesehen haben. Das wäre uns ja fremd.
Ja. Komisch.
Aber also ich bin nicht einer dieser Leute, die dann sagt, ja toll, warum schreibst du überhaupt was, du hast nicht gesehen? Denn ich finde, jeder hat das Recht dazu, auch einfach zu sagen, ich mag die Prämisse nicht und deswegen gucke ich mir den Kack einfach von vornherein nicht an, sage aber trotzdem, dass ich es nicht gut finde. Ich finde, das darf man auf jeden Fall. Und gerade auch dieses, halt natürlich von einem Mann gedreht, das haben wir gar nicht so richtig angesprochen. Das ist für mich aber auch ein valider Punkt, wo man da dann ja vielleicht sagen müsste, ja gut, dann macht das irgendwie für mich noch uninteressanter.
Ja.
Klar, aber das Interessante hier an der Mail finde ich einfach diese Aussage, Vergewaltigung als Plotpoint und halt als sexuelles Abenteuer, das ist natürlich extrem schwierig, auf jeden Fall. Und deswegen absolut gerechtfertigt, was du schreibst. Vielen Dank für die Mail.
Man muss ja auch sagen, wenn man sich quasi selber, wenn man selber sagt, ich gucke mir das nicht an, weil mir die Prämisse nicht gefällt, es ist ja auch nicht so, natürlich kann man das machen, aber es kann natürlich auch immer sein, dass einem was entgeht. Das muss man natürlich auch wissen. So, ne? Also wenn jetzt irgendwer draußen sich denkt und ärgert und sagt, naja, wie kann man doch nicht machen? Es ist ja nicht so, dass man dafür nicht auch ein kleines Opfer bringen würde, wenn man es sich dann nicht anschaut. Nicht wahr?
Ja, und immerhin haben wir ja dann auch L am Ende, also gut, ich jetzt nur 5, aber ihr zumindest dann auch recht hohe Punktzahlen gegeben und waren uns ja auch einig, dass es trotzdem jetzt kein Müll ist und
richtig,
kein
schlechter Film. Also alleine für Isabelle Huppert kann man sich den angucken. Schon, aber muss man auch nicht, muss man auf keinen Fall gemacht haben. Und es ist ja auch nicht, es ist auch nicht das neue feministische Manifest. Also, und wir haben auch alle gesagt, der begibt sich auf dünnes Eis und wir in dem Moment dann auch irgendwie. Ja.
Gut, genug. Ja.
Alles klar, dann haben wir abgehakt. kommt zum ersten neuen Film in diesem Podcast und das ist Moonlight.
Leid des Tuns.
Also Moonlight ist das allseits hochgelobte Drama vom, einem bis dato sehr unbekannten Regisseur, Barry Jenkins. Oh, Glück gehabt. Ich hätte fast Jerry Bankins gesagt. So, egal. Im Rahmen der Golden Globe Awards wurde Moonlight als bestes Filmdrama ausgezeichnet und die Oscars bleiben ja noch aus, ist in 8 Kategorien nominiert, darunter als bester Film, beste Regie, beste adaptiertes Drehbuch, beste Kamera und den Rest habe ich mir jetzt leider nicht gemerkt, aber es ist alles nur das Beste. Es ist alles das Beste, alles was in Moonlight drin ist. Vielleicht. Und einen bekannten Darsteller haben wir Mahershala Ali, Naomi Harris und Janelle Monáe, die haben wir auch gerade bei Hidden Figures gesehen letzte Woche. Und wichtig zu erwähnen ansonsten ist auch, dass wir im Cast einen Darsteller namens Rudy Goblin haben. Das ist möchte ich aber kurz erwähnen. Das ist und weiter geht's. Wir befinden uns in Miami der 80er und folgen Chiron, unserem jungen Protagonisten, beim Aufwachsen. verfolgen ihm, sehen ihm beim Aufwachsen zu. Der Film ist unterteilt in 3 Kapitel, so Kindheit, Jugend und Erwachsensein. Ja, der junge Jaron, was ist los mit ihm? Sein Vater ist weg, seine Mutter cracksüchtig, er ist alleine, weil er sich ein bisschen anders gibt als die anderen und ja, wird da zu allem Übel heftigst gemobbt, aka wieder und wieder verprügelt. Ja, eines Tages flieht er vor seinen Häschern und versteckt sich in so einem Dope-Haus oder was weiß ich, Crack-Höhle und trifft Juan, einen Drogendealer, der ganz, ja, ganz soft unterwegs ist, ihn zum Essen einlädt und beginnt ihn ein bisschen unter seine Fittiche zu nehmen, ihm so ein bisschen menschliche Wärme zeigt und ja, die er sonst einfach nirgends erfährt und erzählt ihm, dass es eben wichtig ist, dass er sich entscheidet, dass es, er sich entscheiden muss dafür, wer er sein möchte im Leben. Das droppt er mal eben so nebenbei. Das erfahren wir, während er ihm das Schwimmen beibringt. Des Weiteren lernt Jaron Theresa kennen. Die wird für ihn so eine Ersatzmutter, die ihn auch durch die Jugend begleitet. Und genau, ja. Die Wege von Jaron und Juan verlieren sich doch recht schnell wieder, als Junge dann herausfindet, dass aber Juan Drogen vertickt an seine eigene Mutter, die eben, wie ja bereits gewinnt, cracksüchtig ist, was alles ein bisschen schwierig ist, zu Komplikationen führt. Und ja, die beiden entfernen sich wieder voneinander. Und zu guter Letzt lernt er auch noch Kevin kennen in seiner Schule. Der sagt ihm, er soll sich mal gerade machen und sich nicht mehr verhauen lassen. Und Kevin ist nämlich aber auch ein bisschen anders, passt aber besser ins Gefüge und kann in der Schule besser überleben. Aber man merkt, zwischen den beiden, naja, man weiß ja nicht. Ja, und so begleiten wir Jaron durch verschiedene Stationen seines spießrutenlaufartigen Lebens. Ich trage das hier gerade so ein bisschen witzig vor, es ist überhaupt nicht komisch. Werden mit ihm zusammen verprügelt, emotional missbraucht und sind sehr verloren auf der Suche nach uns selbst. Ja, Moonlight, seid ihr down?
Wow. ja. Ich bin down, würde ich vorsichtig sagen. Eher tendenziell down mit Moonlight. Krasser Film. Oh, einfach so von der Atmosphäre her. Ich meine, es sagt sich immer so dumm, aber man ist da wirklich irgendwie mit dabei. Und man ist, es ist ganz und ganz einfach ganz unangenehm. Weil jeder das verstehen kann, wie es sich anfühlt, wenn oder anfühlen würde, wenn Muttern halt einfach Drogen nimmt den ganzen Tag und anschreit und dir irgendwie dein Essensgeld noch selber abzockst, bevor du überhaupt in der Schule bist, wo es dir die anderen sonst zocken würden. Ganz unangenehm und halt auch so, also total clever, diese vom Story her, dass du halt diesen Drogendealer hast, der sich dann dieses Kindes annimmt. Ja. Und was dadurch natürlich für einen Konflikt entsteht. Und ich fand die Szene so toll, wo die Mutter ihn dann auf der Straße trifft, den Drogendealer, und halt sagt, ja, nein. Und der Drogendealer kackt sie quasi dafür an, dass sie sich nicht um ihren Sohn kümmert. Und sie sagt, naja, aber ich krieg das Zeug von dir. So, du verkaufst mir das und komm mir nicht mit dem Scheiß so, ich würde das irgendwoher ja eh kriegen, sondern es ist dein Scheiß, den ich hier rauche. Also fick dich selbst so ein bisschen. Und ganz, also da macht der Film, ohne da so drauf zu drücken, ganz tolle Konflikte auf. Und das trägt den Film, also, und natürlich die Schauspieler, der Wahnsinn. Also, die waren alle genial.
Ja. Ja, ich muss erstmal loswerden. Also, ich wusste ja, dass es Schwarze gibt und auch, dass es Schwule gibt, aber Schwule Schwarze. Donnerwetter. Also, man nährt ja nie aus. Nee. So. Was zur Hölle? Jetzt aber ernsthaft. Nein, bei mir hat es bis zum Ende des Films gedauert, bis es bei mir so richtig so Klick gemacht hat, weil der Film beginnt ja wie 1000 andere Filme auch. Also du, das Leben von Minderheiten im Ghetto, es geht um Drogen, Drogendealer, Drogenabhängigkeit, es geht um Gewalt, um Mobbing, um, ja, ein Kackleben. Aber Moonlight ist trotzdem nicht so ein Film, wie man jetzt denken würde, wenn man das hört. Moonlight ist so ein ganz kleines, halt so persönliches Drama, halt so eine Coming-of-Age-Story eigentlich und auch nicht viel mehr als das und will aber auch nicht viel mehr sein. Und da würde ich dann jetzt direkt mal am Anfang auch für den für mich wichtigsten und besten Punkt an Moonlight zu sprechen kommen, weil das für mich wirklich eine mittelgroße Offenbarung war, wie sehr ich als Zuschauer darauf gepolt bin und darauf konditioniert bin, hier was ganz anderes zu erwarten, als der Film es mir dann gezeigt hat. Und ich bin da auch nicht so stolz drauf, aber ich will es jetzt auch nicht verschweigen. Ich dachte wirklich zwischenzeitlich so wann knallt's? So, wann kommt hier mal das richtig große Drama, ja? Wann kommt so der erste geplatzte Drogendeal, ja? Wann kommt der erste Mord? Wann geht hier jetzt so the real gangster shit jetzt endlich los, weißt du? Und ja, kleiner Spoiler halt gar nicht. Und bevor das hier jetzt auch falsch verstanden wird, die Offenbarung war nicht, dass so Minderheiten aus sozialen Brennpunkten nicht auch echte Menschen sind, sondern dass wir sie hier als echte Menschen in einem Film zu sehen bekommen. Ja. Das ist für mich der wichtige Unterschied. Und das hat man einfach vorher noch nicht so oft gesehen. Punkt.
Das stimmt. Ja. Das ist mir auch als erstes aufgefallen, dass man eigentlich noch nie so, oder ich weiß es zumindest gerade nicht, oder musste da auch drüber nachdenken, als ich den Film geschaut habe, habe ich noch nie so differenziert sozusagen Leute aus diesem Milieu so gesehen in einem Film, wie hast du, glaube ich, gerade auch versucht, das zu sagen. Das habe ich einfach nicht.
Genau.
Ich habe selten irgendwie Drogendealer gesehen, die irgendeine Form von Emotionalität von sich preisgegeben haben in einem Film oder sonst was. Also das fand ich schon ganz geil. Und dieser Konflikt, was heute auch bereits schon eingangs erwähnte, ist halt total clever. Der ist halt total geil. So, weil so
dieses, mega. Genau,
dadurch, dass du in diesem Schwachsinnsmilieu gefangen bist, in dieser Shitloop, bedient ja auch wirklich einer den anderen. Also weißt du, der eine ist quasi verantwortlich mit unter anderem dafür verantwortlich, dass es dem Nachbar scheiße geht, der Nachbar wieder dafür, dass es dem anderen scheiße geht. Und das ist halt so geil hier auch aufgezeigt, was das für echt so für eine Kreislauf aus Scheiße ist. Und ich finde, der Film fängt auch schon ganz großartig an mit Mahershala Ali, da wo einfach diese Szene über die Straße geht. Da bist du schon direkt drin. Das ist so geil gemacht. Das ist so herrlich gefilmt. Auch ich finde, der Film ist auch wirklich toll gefilmt. Auch gerne kann er hier den Oscar mitnehmen. Ich habe den Namen gerade vergessen. Natürlich ganz toll. Lustig, der Kameratyp hat vorher nur Tusk gemacht und Yoga Hosers, zwei Filme von Kevin Smith, die letzten Filme von Kevin Smith, das soll halt beide richtig dämlich sein.
Es kommt ja ein Dings-Reboot, ne? Wahrscheinlich. Hier Jay and Silent Bob. Aber ach, das nur, Schande. Weil wir es gerade von Kevin Smith hatten, egal. Ach so, vielleicht, ich meine, Moonlight ist auch vielleicht der schwärzeste Film des Jahres von der Hautfarbe her und der weißeste Film ist halt Jay and Silent Bob, also es passt dann schon.
Vielleicht, ja, kann man das ganz gut als Gegenstück setzen, ja, als Kontrapunkt dazu, ja. Soweit erstmal von mir, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich gesagt habe, aber Leute, guckt euch auf jeden Fall den neuen Jay and Silent Bob an.
Ich mach weiter, ich finde es ganz stark, dass der Film auch nicht in Klischees handelt, meiner Meinung nichts. Ich würde einfach sagen, er handelt ganz einfach in Wahrheiten. Und für mich ist der Unterschied zwischen Klischee und Wahrheit halt ganz oft, ob du mehr als einen Blickwinkel bedienst oder nicht. Und ob der Drogendealer nur ein Drogendealer ist.
Ja.
Ob der schwule, gemobbte, schwarze Junge halt wirklich nur so ein reines Opfer ist oder nicht. Und der Film schafft es für mich halt ganz fantastisch, diese Klischee-Figuren so lange auszuleuchten, bis sie eben keine mehr sind. Und dafür ist halt das beste Beispiel eben die Rolle von Mahershala Ali, eben als Juan, als dieser Drogenboss. Diesen Konflikt habt ihr gerade schon angesprochen, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal, aber alleine, dass in dieser Figur halt so dieses abgefuckte moralische Dilemma überhaupt erst aufgemacht wird. Und es ist ja an sich schon hochironisch, dass Chiron, also unsere Hauptfigur, halt zum ersten Mal ein gesichertes und geregeltes Umfeld eben erfährt, im Haus eines Drogendealers. Ja. Das an sich allein ist halt schon ganz toll irgendwie. Und der Film spielt ja auch in diesen drei Zeitetappen. Kindheit, Jugend und dann so junges Erwachsenentum. Und da muss ich auch jetzt nochmal sagen, also da muss man allen Schauspielern einfach ein Riesenkompliment aussprechen. Hier spielen drei Schauspieler dieselbe Person. Aber man könnte genauso gut denken, dass hier so Boyhood-mäßig eine Person über 18 Jahre abgefilmt wurde. Der Film ist unglaublich gut gecastet und halt auch diese jeweilige Gestik und Körperhaltung und Ausstrahlung von diesen drei Schauspielern, die alle Chiron zu verschiedenen Zeiten spielen, ist faszinierend, wie stimmig das ist, oder?
Ja, total. Auf jeden Fall. Auch einfach ein weiterer Beweis dafür, dass Boyhood scheiße war, weil es auch so geht und zwar besser. Aber das nur nebenbei. Okay.
Case closed, ja.
Also der Film ist einfach ein besonderer Film, würde Christian vielleicht sagen, wenn er ihm auch gefallen hätte. Oder hätte er aber glaube ich. Ich war so ein bisschen... Ich
mag solche Filme nicht so gern.
Ich war ein bisschen daran erinnert an diesen... Wie hieß denn der? Irgendwas mit Station oder so.
Fruitvale Station.
Da war ich ein bisschen dran erinnert, weil das auch so unaufgeregt ein Milieu quasi beleuchtet hat. Und so ist es hier auch. Und es ist einfach wirklich herzzerreißend und traurig. Und man guckt halt die ganze Zeit eigentlich einem Menschen beim Leiden zu. Da kann man schon irgendwie auch sagen, ja gut, für mich ist das nicht so. Ich fand's hier aber, irgendwie stimmig. Und es wird eigentlich dann doch auch nicht so sehr, also er zeigt es so unaufgeregt.
Ja.
Und es wird dann nicht noch durch Musik irgendwie dann nochmal draufgedrückt oder so, sondern es ist einfach da. Und das ist, wenn man dieses Leid halt, was ja in dieser Geschichte inhärent drin ist, wenn man das zeigen will, dann bitte so. Und das
ich finde eben, dass man lässt die Charaktere hier wirklich atmen, da wirklich, kriegen hier die Gelegenheit, ganz feingliedrig so die Emotionen, die sie darstellen sollen, an den Zuschauer, zum Zuschauer rüberwachsen zu lassen oder rüber, wie sagt man? Naja, man fühlt es, man nimmt es auf und das ist total geil, das ist total groß, das macht den Film auch so stark. Ich finde es auch, dramaturgisch total klasse, dass man auch gesagt hat, okay, wir haben jetzt quasi Jugend und quasi Kindheit und Jugend und klappern da so ein paar Stationen ab und haben dann in der letzten Stage, die besteht ja eigentlich nur auf so in diesem Aufeinandertreffen zwischen Chiron und einem alten Bekannten und dass diese sich da alles nur noch eigentlich in diesem Diner dann abspielt, das finde ich total geil. Das ist so stark gemacht, das ist atmosphärisch so dicht und ist einfach auch nochmal so ein Bruch zu dem, was du vorher hattest, weil oft ist es ja schon so, dass Filme in ihrem Arrangement sehr ähnlich bleiben, eigentlich von Anfang bis Ende, sich eigentlich nur sozusagen Ort und so weiter ändern und haben so ein bisschen was an der Handlung und hier tritt der Film einfach nochmal voll auf die Bremse und das finde ich künstlerisch total geil. Das finde ich so richtig super. Und gut, die Darsteller, wir haben es alle jetzt schon gesagt, ich schließe mich da dem Kanon auf jeden Fall an. Das ist ganz toll, wie die das dann rüberbringen. Mhm.
Was ich auch noch gesagt habe, ich habe es gerade gesagt, dass nicht halt irgendwie über Musik oder so viel gemacht wird, um Emotionen nach Hause zu fahren. Und das ist, was mir auch aufgefallen ist, einfach beim Gucken ist, also wer auch immer diesen Soundtrack gemacht hat, fettes Kompliment. Beziehungsweise wer auch immer entschieden hat, an welchen Stellen kein Soundtrack kommt, weil dieser Film weiß so ganz genau, wann er Musik einsetzen kann und wann einfach Stille das Bessere ist und spielt damit so unglaublich und das macht alles so nah und irgendwie, ja, das ist ja das, was wir auch immer, was weiß ich, oder ganz oft am deutschen Film kritisieren, dass einfach die ganze Zeit irgendein Gedudel darüber läuft und dieser Film benutzt es so dezent, dieses Stilmittel, und dadurch funktioniert es tausendmal besser einfach. Also das ist wirklich, allein dafür kann man sich das auch angucken.
Und ob das jetzt Musik ist oder andere Sachen, allgemein driftet der Film halt nie in große Sentimentalitäten ab. Naja. Und das ist halt auch so stark. Also ich hatte nie das Gefühl, dass hier irgendwie das Mitleid der Zuschauer irgendwie über die armen, benachteiligten Leute irgendwie bedient werden soll. Überhaupt nicht. Ich glaube, der Film und auch die Charaktere, die wollen unser Mitleid gar nicht so. Die wollen halt nur zeigen, wer sie wirklich sind. Und das ist halt von der Machart her so stark. Und muss man diesen Film jetzt, finde ich, auch deswegen gar nicht so allzu sehr so politisieren. Also ich meine, es geht hier nicht irgendwie um die große, ganze, allgemeingültige Aussage über irgendein Milieu, sondern es ist nur mal ein Coming-of-Age-Film, beziehungsweise eine Liebesgeschichte.
Die halt
und
da
das
spielt,
war halt auch noch eine, die mich halt extrem berührt hat, muss ich sagen. Und ein ganz toller Punkt, Max, den du ansprichst, ist das Finale oder das dritte Kapitel, das auf die Bremse drücken, ist ein tolles Wort. Und vor allem ist der Film auch, also wenn der Film endet, ist der Film noch nicht vorbei.
Ja.
Das ist auch so stark. Obwohl, das ist eigentlich fast das einzige Manko, das sagen wir auch eigentlich gar nicht, der Film war fast zu kurz. Also es ist ja ganz klar, dass Chiron eben am Ende des Films hat er überhaupt noch nicht zu sich selbst gefunden. Er ist auch, obwohl er erwachsen ist, ist er noch gar nicht wirklich erwachsen. Und da muss ich sagen, das hätte ich gerne noch gesehen. Mhm. Ich hätte gerne noch gesehen, wie diese Person dann wirklich noch zu sich findet. Und er trifft ja dann diesen Kevin, seinen Kindheitsfreund, und der sagt dann auch zu ihm, als sie sich treffen, das bist nicht wirklich du, Chiron, den ich ja gerade vor mir sehe. Und da habe ich auch zugestimmt. Und das, keine Ahnung, ist ganz toll.
Ich finde ich auch, auf eine Weise bin ich aber auch froh, dass sie es nicht gemacht haben, weil kann man das gut nach Hause bringen oder das wäre der Punkt gewesen, wo man dann vielleicht gesagt hätte, okay, dann wurde es halt echt kacke, weil ich meine, wenn du das Fass am Ende des Films nochmal aufmachst sozusagen oder zu dem Zeitpunkt, dann bringst du dich echt in Teufelsküche, dann muss der Film 4 Stunden gehen. Wenn ein Mann, der einfach emotional völlig am Ende ist, da anfängt erstmal in Therapie zu gehen bei seinem alten Schulfreund, das kriegen wir halt nicht in 20 Minuten noch über die Bühne. Also das ist halt, das wird nichts.
Hast du recht.
Ich verstehe deinen Wunsch oder das Bedürfnis danach, zu wissen, wie es da weitergeht, auf jeden Fall. Weil ich finde es ja selber auch spannend, diesen Wandel von Jugend, diesen Sprung zum jungen Erwachsenenalter. Der ist ja total krass. Und da haben wir natürlich auch diesen Milieustudienfaktor, dass er quasi wird ja auch zu dem, was er eigentlich als Jugendlicher so verachtet hat, aber irgendwie aufgrund seiner Herkunft kommt er da halt auch nicht irgendwie raus. Und
er kennt es halt spannend. Nicht anders, ne?
Also es ist ja aber das nur ist tatsächlich mein einziger
Kritik. Ja, aber ich glaube, der ist ja intelligent
genug. Das war mir ein Tick zu geradlinig, muss ich sagen. Okay. Dieser Subtext, der da drin ist, dass wir eben alle nur die Teile unseres Umfelds sind, also die Summe der Teile unseres Umfeldes. Das ist so der einzige Teil des Films, wo ich sagen würde, das war mir ein bisschen zu flach.
Finde ich überhaupt nicht, weil er überhaupt, also es ist ja absichtlich so der perfekte Kreis dann, ohne jetzt zu viel zu spoilern, weiß ich nicht, aber so ein bisschen in die Richtung. Aber also ich finde nicht, dass die Aussage ist, jeder ist irgendwie prädestiniert für das, was er eben, wo er eben aufwächst, sondern dass du, um da auszubrechen, halt irgendwie das Werkzeug dafür haben muss. Und dass dieses Kind wo soll dieses Kind das Werkzeug herhaben, sich kritisch mit sich selber, also sehr kritisch mit sich selber natürlich, aber sich wirklich kritisch mit seiner Umgebung auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist die Aussage und das ist auch genau gerade die Aussage dann, wenn man sich halt zum Beispiel diesen Kevin stattdessen anguckt.
Weil ich kann mir vorstellen, dass Malte den Gedanken hatte, dass das so ein bisschen die Absicht war, das Absicht des Films war, diese Aussage zu treffen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass der jugendliche Chiron eigentlich zu smart ist für den Schwachsinn. Also ich hätte eigentlich damit, für den Schwachsinn, einfach diese quasi in diese Schleife weiterzuleben. Ich hätte eigentlich eher vermutet, dass er da ausbricht, ehrlich gesagt.
Na, er versucht es ja, aber eben auf die quasi in Anführungszeichen falsche Art und Weise, aber auch eben die einzige, die er kennt.
Also, ja, aber so doof ist der Junge ja nicht. Also ich meine,
was heißt so doof? Das ist dann wahrscheinlich Geschmackssache, ob man sagt, das ist vielleicht ein bisschen konstruiert, um hier einen schönen Kreis oder einen schönen Rahmen zu kriegen, oder es ist nachvollziehbar. Ich finde schon, dass die Entwicklung, die er durchläuft, nachvollziehbar ist. Das schon. Ich hätte mir nur gewünscht, vielleicht ein bisschen, also wie gesagt, kein großer Kritikpunkt, dass da vielleicht noch irgendeine andere
Ausbildung
noch
macht. Ja, das stimmt ja auch. Du hast ja auch recht, Malte. Einfach mal eine Berufsausbildung, dann wäre es ja auch alles besser gewesen. Ist ja richtig.
Alles klar. Ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung. Für mich ist Moonlight ein mega gelungener Film. Aber trotzdem kann man hier Gefahr laufen, ihn größer zu machen, als er ist. Ich glaube, dann tappt man genau in die Falle, die der Film selber umgangen hat. Nämlich anzunehmen, dass irgendwie jeder Film mit dieser Thematik ein ganz großer Film sein möchte. Und das will dieser Film nicht sein, habe ich jetzt auch schon mehrmals gesagt. Ist für mich ein kleiner, ein ganz feiner Indie-Film, verdammt guter 9 von 10.
Ist das ein Indie-Film?
Ich steh's.
Egal.
Ich weiß es auch nicht. Malte hat das jetzt so rausgehauen.
Keine Ahnung. Oder auch kein Indie-Film.
Ist ja auch völlig egal. Ich muss sagen, ich war nicht überrascht, weil ich schon gelesen hatte, dass der halt echt richtig gut ist. Und ich meine, 8 Oscar-Nominierungen sprechen ja auch dann doch manchmal für sich, außer bei Lala. Egal. ich fand es hier wunderschön. Und ich mag ja nicht mal Coming-of-Age-Filme. Aber wenn, dann bitte so. Also muss ich echt sagen, hat mich beeindruckt und hat einen so richtig auch da abgeholt. Also man hat dann doch so Stationen. Ich meine, Gott bewahre, hatte man nicht so eine Jugend, aber man hat trotzdem die Stationen halt wiedererkannt. Und das ist ja auch, ich habe, glaube ich, zum ersten Mal so richtig gepeilt, was Coming-of-Age-Filme sollen, weil es ja letzten Endes dann doch irgendwie immer dasselbe ist, was alle durchmachen, nur halt irgendwie auf verschiedenen Enden der Skala. Irgendwie, es sei denn, man ist irgendwie mit einem goldenen Löffel im Mund geboren und hat überhaupt keinen Stress. fand ich sehr schön. Ich rede jetzt hier schon Ewigkeiten. Ich rede noch ein bisschen weiter. Ich gebe 9 von 10 Punkte für Moonlight.
Horst stellt sich an die Eckfahne der Moderation und bringt das Spiel. Nee, Quatsch. Wie viel hast du gegeben? 9?
Ja.
Auch?
Ja, oder ich gebe 9,5 sogar.
Oh, jetzt, na gut, ich bleib bei 9.
Für die
ich,
eine Szene nämlich, wo er seine Mutter in der Reha-Klinik besucht und die einzige Punkt, warum man weiß, dass es eine Reha-Klinik ist, ist, weil er ein Visitor-Badge auf seinem Pullover hat. Und das ist das Einzige, worauf da angespielt wird.
Stimmt,
fand ich super.
Ja, stimmt, da kommt nicht nochmal das große Schild. Anblendung, Someone's coming to town. Ja, ist richtig. Von mir gibt's auch 9 von 10 und eine ganz klare Empfehlung. Ich denke, auch wenn man da entspannt dran geht und nicht mit diesen, na gucken, wer mir jetzt von irgendwas überzeugen will. Ich meine, gut, ich glaube Leute, die so ticken, gucken sich den Film wahrscheinlich sowieso nicht an.
Ja, weit gefehlt. Ich muss es eigentlich hier nochmal kurz sagen.
Sag mal.
Es tut mir leid, aber diese eine Ein-Punkte-Review auf IMDb hat mich kaum schlafen lassen gestern Nacht. Also ist tatsächlich, ich musste, ein Typ aus Deutschland, ja, falls du diesen Cast hörst, dann fick dich, du Vollidiot, erstmal vorweg. Ohne Scheiß, dieser Film ist außerdem, also hat ihm nicht gefallen, war langweilig und dieser Film ist rassistisch, denn es kommen ja keine Weißen drin vor und er kann sich nicht vorstellen, dass es in Amerika eine Schule gibt, wo nur Schwarze sind oder ein Viertel, wo nie mal ein Weißer vorkommt. Und wenn man sich zum Beispiel mal vorstelle, dass ein Film über Weiße nur Weiße beinhalten würde, dann würde der auch als rassistisch bezeichnet werden.
Stimmt, gibt's ja gar nicht.
Nein, natürlich noch nie gegeben. Ja. Also wenn du diesen Cast hörst, dann hör bitte auf, diesen Cast zu hören und hau einfach ab, bitte, ohne Scheiß.
Ich möchte dich vielleicht einfach dazu einladen, vielleicht noch ein paar Bücher zu lesen. Vielleicht ist es auch bald dann Zeit, vielleicht kannst du schon lesen. Je nachdem, vielleicht musst du erst die Windeln ablegen, dann lernst du lesen und dann guckst du vielleicht mal einen Film. Und dann merkst du, ja, ach Gott, das ist so dumm, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Das ist einfach so dumm, dass es brummt. Ja, ja.
Aber es ist, es hat mich nur beeindruckt, weil normalerweise bin ich echt mittlerweile relativ abgehärtet, was so Scheiße angeht, die man im Internet irgendwo liest. Aber da bin ich echt ins Stocken gekommen.
Aber wenn ja, aber wenn in Comment Sections Weiße anfangen, dass andere Weiße ja ihre eigene Rasse hassen, weil sie Black Lives Matter Bewegung gut finden, dann hört's halt auf. Okay, aber das ist okay, jetzt haben wir hier das Fass aufgemacht. Oh Gott.
Ja, machen wir es wieder zu.
Ein großes Fass, das ich jetzt wieder zumache mit der Aussage, wenn ihr auch Moonlight gesehen habt und vielleicht einen IQ habt, der höher ist als 13, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast@drfeng.de. Meinung interessiert uns natürlich wie immer sehr. Und wir kommen zum zweiten Film und das ist The Eyes of My Mother.
Yes, Viererpasch. 4 mal 5 plus 3, das macht 23. So, Mutti, du bist dran.
Junge, was habe ich gewürfelt? Du weißt doch, deine alte Mutter sieht nicht mehr so gut.
2, 3, 4, 5. Ah, und noch eine 4. Sorry, Mama, das ist nix. Das musst du dir auf Chance eintragen.
2, 3, 4. Wie viele Augen sind das?
The Eyes of My Mother, auf Deutsch die Augen meiner Mutter, beziehungsweise auf Schulhofdeutsch die Augen deiner Mutter, du Penner. Ja, natürlich Schwachsinn, der heißt auf Deutsch schönerweise auch einfach The Eyes of My Mother. Es ist ein Horrordrama in Schwarz-Weiß von Nicolas Pesci, denke ich mal, das seit dem 2. Februar in Deutschland im Kino ist, allerdings nur wirklich in ausgewählten wenigen. Stattdessen kann man den Film aber auf diversen Video-on-Demand-Plattformen, zum Beispiel iTunes, erwerben. Ja, die Augen meiner Mutter handelt nicht etwa von einem kleinen Mädchen, das rechnen lernt, indem es seiner Mutter beim Skatspielen zuguckt, sondern vielmehr von einem kleinen Mädchen, das über die Anatomie des menschlichen Körpers lernt, indem es seiner Mutter beim Sezieren von toten Kühen zuguckt. Ja. Die Mama war nämlich früher in Portugal Chirurgin und wünscht sich für die kleine Francesca, dass sie das später auch irgendwann mal wird. Bis eines Tages, während Vater noch mal lochen ist, ein komischer Fremder ankommt und ja, sich als die Art Fremder herausstellt, die es statistisch gesehen nur in Horrorfilmen gibt. da es nicht unbedingt förderlich, sage ich mal, für ein junges Mädchen ist, den brutalen Mord an der eigenen Mutter mitzuerleben, das wissen wir schon, aber was dann passiert, also Chirurgen hassen diese junge Frau für ihre einfachen Tricks. The Eyes of My Mother. Dieser Film macht weder Hunger noch Appetit. Die Frage ist aber trotzdem, ist das ein Arthouse-Leckerbissen à la schwarz-weiße Schokolade oder doch nur der graue Brei aus der Klischee-Kantine?
Ja, hat sich der Ausflug ins Arthouse-Kino gelohnt, ist die Frage. Und wer mich kennt, kann sich die antworten. Ich zweifle langsam echt an meiner Intelligenz. Wirklich, es ist ganz schlimm. Vielleicht sollte ich doch wieder zum Superhelden-Kino zurück. Ich weiß es nicht. Also, meine Gedanken zu The Eyes of My Mother kann man ungefähr so zusammenfassen. Hier haben wir mal wieder eine gute Idee und einen interessanten Ansatz, der dann aber zu 0,0% weitergedacht wird. Statt Entwicklung gibt's dann ganz tolle Bilder. Wow! Wir haben ja auch gerade die Zusammenfassung gehört. Ich führe das noch ein bisschen weiter. Die geht folgendermaßen. Mädchen in isoliertem Setting wird vom perversen Mord an ihrer Mutter traumatisiert und dadurch dann selber zur perversen Mörderin. Das war's. So, das ist der Film. Genau, ein Satz reicht anscheinend mittlerweile, um einen Film zu drehen, der ja auch sehr gute 76 Minuten auf die Waage bringt, von denen 20 noch mindestens Füllermaterial ist. So, Max, bitte.
Ja, es geht für mich genauso. Also ich finde auch die Idee nicht besonders interessant. deswegen ist meine Liste dann noch ein bisschen kürzer, wenn es darum geht zu sagen, was finde ich an diesem Film. Ich kann nicht sagen. Das ist nicht so, dass der Film gar keinen Schauwert hätte. Das ist nicht der Fall. Nee. Also das ist schon, ich finde, das ist schon auch sehr ästhetisch gefilmt, das Ganze. Und das, also wenn Ton ausmachen, irgendwo laufen lassen, dann kann ich mir das auch gerne geben. Aber gut, bleiben wir bei der Idee des Films. Genau, wir haben ein junges Mädchen, erlebt den grausamen Mord der eigenen Mutter und wird dann, Überraschung, erst denkt man, oh Gott, sie ist die Traumatisierte. Ist sie auch, aber sie wird auch zu jemandem, den wir eigentlich gar nicht gerne in unser Haus lassen wollen würden. Und aber dieser Clou reicht mir halt nicht. Der reicht mir für 5 Minuten Film. Ja. Und da kommen wir mal wieder in diese Arthouse-Scheiße. Der Klassiker. Geil, ich kann keine Dialoge schreiben, dann schweigen wir halt alle. Und wenn wir was, und wenn wir was sagen, dann ist es völlig aus der Luft gegriffen und nur der, der es geschrieben hat, weiß, was er sagen möchte. Und das ist einfach die gequirlteste Scheiße, die wirklich kein Mensch braucht. Also das ist einfach Müll. Also das ist für mich einfach, Leute, schießt Fotos, filmt, macht Stummfilme, schießt gerne Bilder von was ihr wollt, aber macht doch keinen Film. So, das ist, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, warum es diesen Film gibt. Ich würde es gerne verstehen. Ich reg mich natürlich ein bisschen drüber auf. Mich würde es tatsächlich interessieren, was sich die Macher bei diesem Film gedacht haben. Was war die Intention? Was ist der tiefe Gedanke dahinter? Was soll hier transportiert werden? Ich habe das null gefunden. Und sondern es ist mal wieder nur irgendwer, in diesem Fall eine Frau, am Ende feministisch, bringt halt einen Haufen Leute um. Und that's it. Keine Ahnung. Danke.
Ja, für nix. Ich kann das sehr gut verstehen und ich habe mich auch ziemlich geärgert teilweise über diesen Film. Ich find's jetzt nicht ganz so schlimm, weil es eben immerhin nicht zu so einem Splatter-Zeug verkommt. Also sie ist ja, man kann sich da ja, also sie bringt ja die Leute nicht wirklich um, sondern sie lässt sie ja eigentlich völlig widerlich noch irgendwie weiterleben. Und es ist ja so ein bisschen...
Dann geht's.
Nein, das macht es natürlich nicht besser, aber also so weit ich das verstanden habe, geht es in erster Linie um Einsamkeit in diesem Film. Und ja, gut, das ist da drin, meiner Meinung nach, macht diesen Film ja aber jetzt auch nicht unbedingt
nee, das ist da,
so
stimmt,
viel
das
besser.
Ist da drin, ja.
So, und dass sie halt einfach dadurch, dass sie irgendwo im American Gothic Hinterland halt aufgewachsen ist, halt völlig nicht unfähig ist, irgendwie zwischenmenschlich zu kommunizieren oder was weiß ich was. Das ist da alles drin, aber es ist halt wirklich so, ja, man muss es sich halt selber zusammensuchen und ehrlich gesagt, ja, hat man da nicht, oder der Film macht nicht genug Bock darauf, es zu tun. Ja. Das ist das Problem. Und dann sitzt man sich halt da und denkt sich so, ja, boah, puh, keine Ahnung, ist das schön schwarz-weiß? Ja, die Bilder sehen auch toll aus, aber ja, es ist halt,
boah,
es sieht
ist das schön schwarz-weiß. Es irgendwie ein Satz, den Nina Hagen niemals gesungen hätte.
Nein, aber der Film scheitert für mich doch schon genau an dieser Basis, nämlich an dieser Einsamkeit. Also ich meine, jeder Horrorfilm lebt ja so ein bisschen von dieser Isolierung halt, von der Hilflosigkeit der Protagonisten, ob das jetzt irgendwie, ob jetzt ein Serienmörder im Wald irgendwie eine Gruppe Jugendlicher abschnetzelt oder irgendwie einen psychologischen Horror haben, wo dann irgendwie die Hilflosigkeit dann daraus gezogen wird, dass niemand irgendwie die Leute, den Protagonisten dann versteht. Meine erste Frage wäre hier ganz simpel, warum ist denn unsere Hauptperson ihr ganzes Leben alleine? Warum ist denn ihr einziger Freund, wie sie selbst sagt, der Mörder ihrer Mutter, den der Vater aus Rachegründen im Schuppen hält? Warum ist sie nicht in der Schule? So, also weißt du, das hört sich jetzt nach Nitpicking an. Ja. Wirkt, aber allein diese Basis wird auch, ja, schon wieder nicht erklärt. Und selbst das musst du dir dann irgendwie aus den Bildern rausziehen. Aber das Einzige, was ich hier dann reinlesen kann, ist halt irgendwie dann der relativ klassische Kreislauf des Bösen. Also irgendwie aus Böses, entsteht Böses. Aber Freunde, das kann es doch nicht gewesen sein, oder? Also diese Entwicklung von Franziska zur Psychokillerin, das wirkt so unglaublich beliebig. Ja, also das ist ja, das ist halt jetzt alles so, weil es so sein soll. Und man in Arthouse-Manier bekommt man dann eben auch nicht mal einen Einblick in ihr Innenleben. Geredet wird ja sowieso nicht. Stattdessen dann irgendwelche ellenlangen Szenen, in denen dann eben absichtlich nichts passiert. Ja. Hier mal 5 Minuten Auto fahren, hier mal 3 Minuten rumtanzen, ganz langsam gepaced natürlich. Wir sind ja kunstvoll, weißt du? Ja. Und das ist dann wieder so, Und Hotte, du hast ja ein Zitat irgendwie mal gelesen von dem Regisseur, ja, der ja seine
vorlesen.
Motivation bitte, ja, erklärt. Bitte, lies es nochmal kurz vor.
Nicholas Pesci schreibt, ich mag Filme nicht, die mir alles erklären, weil ich will, dass es sich zwischendurch wie ein Rätsel anfühlt. So bleibe ich am Ball. Ich will mir keine Geschichte anschauen, die jemand Schritt für Schritt vor mir ausbreitet. Ich will in jemandes Leben eintauchen und mir von allem, was ihn umgibt, meine Eindrücke zusammensammeln. Ich denke, letztlich ist das Beängstigendste am Film das, was sich im Kopf des Zuschauers abspielt und nicht das, was man auf der Leinwand sieht.
Ja, das ist, finde ich, auch absolut hehres Ziel, Filme so machen zu wollen. Ja. Das Ding ist aber, du musst mir als Zuschauer genug geben, was mir dabei hilft oder Dinge geben, mit denen ich eine Welt bauen kann. Weil es ist halt so ein bisschen, als wenn du sagst, du, ich möchte meine Kinder zur Fantasie anregen, ich setze sie in einen komplett weißen Raum ohne Bauklötze. So, das ist halt, das ist, irgendwann bist du halt hirntot, wenn du nicht vor, also wenn du nicht vorher irgendwie zum Psychopath geworden ist. Das ist so, funktioniert das halt ja. irgendwie, finde ich nicht, denn er liefert dafür nicht genug, finde ich. Natürlich, abgesehen davon, dass ich auch wirklich nicht so funktioniere, dass wenn du mir nichts gibst, dass ich dann anfange, mir den Film für ihn zu Ende zu schreiben, mache ich halt nicht. Nö, ich werde, bei mir passiert einfach genau das, passiert bei jedem 90% aller anderen Menschen. Ich sage einfach, Digga, wo ist deine Arbeit? So, was ist da los? Ja. Sorry,
weiß ich nicht. Also den ersten Teil finde ich auch sehr, sehr löblich, halt die Motivation. Und auch ich möchte nicht alles erklärt bekommen, richtig. Auch wenn sich das manchmal anders anhört. Aber es scheitert dann am zweiten Teil, nämlich am Eintauchen. Dann musst du auch eintauchen. Und wenn du hier irgendwo eingetaucht bist, dann ist es aber wirklich die flacheste Pfütze, die ich jemals gesehen habe. Also da bist du wirklich nach einem halben Zentimeter bist du da auf Grundeis gestoßen. Einfach. Also tut mir leid, aber weißt du, das ist dann halt...
Ich glaube, da, wo das da hapert, ist, dass man natürlich selber, wenn man diesen Film geschrieben hat, sich dann ständig denkt, genau. Oh, na gut, das ist zu offensichtlich. Und was man sich dann halt normalerweise macht, also kenn ich vielleicht vom Theater so ein bisschen, ist, du holst dir irgendwen dazu, der das noch nicht gesehen hat und fragst den, ist es zu offensichtlich? In dem Fall hätten die Leute ihm gesagt, ich weiß nicht, was ich da gerade geguckt habe, Nikolas. So. Und dann kannst du dir vielleicht überlegen, ob du auch wieder ein bisschen mehr vielleicht reinnimmst. Also ich glaube, da hat er sich zu oft gedacht, ah nee, das kann ich nicht machen, da zeige ich zu viel.
Jo, so. Und das ist halt eben natürlich auch die große Kunst, und der Satz stammt ja nicht von mir, dass du halt so viel abschneidest, bis du nichts mehr abschneiden kannst. An deinen Ideen sammelt so rum, ob es Bücher sind, ob es Musik ist oder was auch immer. Gerade in der Popkultur ist es so, dass es vor allem um die Reduktion geht, um die gekonnte. Aber manche Leute, für meinen Geschmack, schneiden, wie hier in diesem Film, schneiden einfach die falschen Stücke raus, lassen den Blödsinn drin und dann kommt einfach gehende Langeweile. Und das hat auch nichts mit künstlerisch zu tun oder auch nicht. Das ist einfach dann für mich einfach eine sehr schwer zu genießender Film. So, das macht mir einfach keine Freude und ich habe kein Problem mit Drama. Wir sehen es bei Moonlight, das ist einfach ein Film, der menschlich kommuniziert, so, und das auch will, und der drückt ja auch nicht alles ins Gesicht, und trotzdem, da bist du eben drin, weil er wirklich Knöpfe emotional bei dir drückt. Und aber dieser Film hier, die Eier meiner Mutter, der drückt halt gar nichts.
Ja, da wird wirklich nichts gedrückt, das stimmt.
Was man natürlich völlig zu Recht hier hervorheben kann, sind die Bilder und die Filmtechnik, die Kameraarbeit, da gibt es recht wenig dran auszusetzen. Es sind sehr schöne Bilder, auch wirklich sehr, so, ich verstehe da nicht so viel von, aber es wirkt extrem hochklassig gefilmt, gerade auf kleinem Budget. Aber das bringt halt wenig, wenn die Bilder leer sind. Und hier sind sie leer. Sie sind leer von Inhalt. Auch das ist noch irgendwie halbwegs zu verzeihen. Aber sie sind auch leer von Stimmung, beziehungsweise von Stimmungswechseln. Und das habe ich auch vermisst. Also der Film ist echt so monochrom wie sein Farbschema. So, und Und dieser Film wird, ich komme jetzt zur Bewertung, und auch das sicherlich zu Recht, wird er sein Publikum finden, dass das irgendwie dann sagt, das ist gut. Mir gibt es wie so oft halt genau gar nichts. Und deswegen brauche ich auch eigentlich keine Punkte zu verteilen. Aber ich gebe 3 von 10.
Ja, schön gesagt. Der Film ist für mich so ein bisschen wie Christian Eichler. Sieht gut aus, ist eklig und langweilig. ich gebe 4 von 10 für Christian Eichler.
Okay. gut, wie würde ich denn jetzt? Naja, also Christian ist für mich eine 11, sag ich mal, wie es ist. Der Film hier aber echt eine Niete, eigentlich, also für mich persönlich, ich sehe es genauso wie du, der wird sein Publikum finden, und viele Leute werden vielleicht auch ein paar Leute uns wieder schreiben und sagen, dass wir Idioten sind und dass wir keine Ahnung von Astralreise haben und deswegen von vornherein dazu verdammt sind, diesen Film nicht zu verstehen. Was aber auch okay ist. So, aber dann erklärt's mir doch, bitte dann. Und von mir gibt's 3 Punkte und weiter.
Ja, erklär das uns doch. Am besten per Mail an podcast@drpeng.de. Dieser Film ist, wie gesagt, vielleicht nicht im Kino in eurer Stadt, aber auf jeden Fall auf Video-on-Demand-Plattform. Genauso übrigens auch Moonlight, habe ich es vergessen zu sagen. Auch der ist noch nicht im Kino, aber schon auf iTunes verfügbar. Und dann kommen wir zur Abschlussrunde.
Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pengcast.
Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob? Wir haben viel über Movies getalkt. Doch wir wissen noch nicht, war schon so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
Ja, was hat uns sonst popkulturell interessiert? Zuallererst ist das neue HGICht-Album ist draußen. Das heißt, Therapie hilft und es klingt auch so. Ja, ich weiß nicht, was man dazu viel sagen. Wenn ihr HGICht kennt und gut findet, dann findet ihr dieses Album auch gut. Wenn ihr es nicht kennt, dann hört es euch mal an. Und wenn ihr wisst, was es ist und es so scheiße findet, wie es eigentlich auch ist, dann, ja, weiterhin Finger weg. Aber es ist halt wieder so geil einfach. Also ich empfehle, vielleicht als Einstieg, ist auch auf YouTube mit Video, der Junge mit dem Knüppel, glaube ich, heißt das Lied. Ich kann es einfach nur empfehlen. Ansonsten hatten wir gestern, beziehungsweise morgen, wenn der Cast rauskommt, vorgestern Premiere von unserem neuen Stück und unserer neuen Theatergruppe. Und das war ein Riesenerfolg und alle waren begeistert und das ist sehr, sehr schön. Und das werden wir jetzt öfters mal machen und das ist richtig geil. Deswegen bin ich auch sehr gut gelaunt heute, obwohl ich als erstes The Eyes of My Mother geguckt habe heute Morgen.
was werdet ihr öfter mal machen?
Na, aufführen quasi. Also wir haben ja, also es ist so ein Wohnzimmertheater, was wir gegründet haben.
Ach,
wir
das
spielen
Ding.
Quasi bei anderen Leuten im Wohnzimmer, wenn sie uns lassen.
Ja, das hast und, du jetzt, ja.
Genau. Da haben wir gestern bei reichen Leuten in so einer Wohnung wirklich, das sind so Wohnungen, wie Leute in Arthouse-Filmen haben. Und man denkt sich, solche Wohnungen gibt's gar nicht. Dachte ich bis gestern auch, doch, es gibt diese Wohnung, nur nicht für uns. Mhm. Das,
du hättest versuchen können, dich zu verstecken.
Ja, vielleicht. Nee. Das stimmt.
Ja, gut, jetzt kommt Horst mit solchen geilen News hier an. Dann muss ich mir schnell noch was ausdenken, glaube ich. Ja, zum Saisonende hat Werder Bremen mich in den Kader berufen. Wieder bei erwarten, deswegen bin ich nächste Woche nicht für den Cast verfügbar. Ich bin da leider eingebunden. Nein, ich habe gar nichts eigentlich. Ich habe letzte Woche angekündigt, ein bisschen weiter bei dieser alten Band, die ich aufgehört habe vor 10 Jahren zu hören und jetzt wieder höre, reingehört und bin jetzt dabei, die alten Alben, 3, 4 sind rausgekommen in der Zwischenzeit oder 3 rückwärts, dann rückwärts zu hören und stelle fest, das ist, die haben echt einen anderen Sound mittlerweile bekommen. Ich erkenne wirklich nichts wieder und ganz toll und ansonsten bin ich gespannt, ich lese jetzt hier gleich heute Nachmittag, ich habe mir eine National Geographic gekauft. Ne?
Oha,
Print
Geo,
over Internet, sag ich. Nee, sagt wirklich keiner, aber das ist, man kann es schön in die Hand nehmen.
Man könnte sich vorstellen, dass es jemand mal gesagt hat.
Und die, die Ausgabe heißt.
Augenblick.
Moment. Prost! Alkohol, wie er seit jeher unsere Zivilisation antreibt. Das finde ich spannend.
Ja, Prost.
Hinten ist Werbung für Autos drauf. Vielleicht Autos mag, hinten ist ein Bild vom Auto drauf. Das beim, ja, keine Ahnung, jetzt die nächste Woche, wie Alkohol unsere Welt antreibt.
Okay, ja, versprochen. Ja, ist doch auch ein klassischer Sonntagnachmittag, Dosenbier und National Geographic.
Das ist ganz normal.
Kombi. Auch von mir gibt's Musik, aber recht untypische. Meine Freundin hört so einen Musikpodcast von NPR, glaube ich, oder so, die irgendwo dann jede Woche so neue Tracks, die neue heiße Tracks gespielt werden und hat mir einen davon gezeigt und ich fand den so bombig und das ist Missy Elliott featuring Lamb, I'm Better, heißt das Lied und okay. Ey, ganz ehrlich, Missy Elliott ist mal ganz ehrlich die coolste Sau auf diesem Planeten und auch bitte das Lied hören und wenn es geht, auch das Musikvideo dazu gucken, ist jetzt kein Geheimtipp, hat glaube ich schon 10 Millionen Views, aber auch egal.
Geil.
Es ist so geil, also es ist ein absoluter Bombentrack und das halt von mir, der eigentlich nur schrammeligen Emo-Punk hört, ist das vielleicht nochmal doppelt so viel
wert. Dann möchte ich auch nochmal eine Empfehlung geben, von dem neuen Song von Blitzkids, heißt Good Things, könnt ihr euch auch mal anhören. Entschuldigung, so, fertig.
Ja, wunderbar. Doch, viel Musik in der Abschlussrunde. Das war's schon wieder für diese Woche. Ihr findet uns natürlich weiterhin auf iTunes, wo wir euch vielleicht nicht bezahlen für eure Bewertungen, aber sie trotzdem gerne entgegennehmen.
vielleicht bezahlen wir euch. Findet's raus.
Ihr könnt es rausfinden, genau. Dann sind wir auf Deezer, ist ja auch so wie iTunes, wird nur anders geschrieben. Da könnt ihr nach Pencast suchen. Da findet ihr uns vielleicht auch. Außerdem sind wir natürlich auf Facebook, facebook.com/derPencast, auf Twitter, @derPencast, E-Mail, podcast@drpeng.de. Und weiterhin sind wir auch auf Patreon, patreon.com/derPencast. Wir kratzen an den $100, also wenn ihr noch was locker machen wollt, jetzt ist eure Chance. Sage ich einfach mal so.
Ja. Also, letzte Chance. Oder nächste Woche.
Geht auch noch. Das ist okay, Leute.
Oder zu jedem anderen Zeitpunkt. Wie ihr wagt. Ja. Also nehmt doch bitte Kontakt mit uns auf. Übrigens auch weiterhin hätte ich noch gerne mehrere Meinungen zu L, auch wenn das jetzt schon aus der letzten Woche ist. Würde mich wirklich mal brennend interessieren und auch Moonlight und die anderen Sachen. Ja. Schreibt uns doch, wir freuen uns, wir lesen das, wir diskutieren das auch gerne im Cast, das kriegt ihr ja mit, nennt sich Hörerpost. Ja, das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.